Die Theoretiker haben nachgewiesen, dass Hummeln nicht fliegen können. Sie sind einfach zu schwer. Doch die Hummel interessiert das nicht. Sie macht es einfach, denn sie ist Praktiker.
75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und Ihre Kids haben. Ich bin Ria Nolte und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten.
Meinen heutigen Gast habe ich kennengelernt, weil ich einen Schüler im Praktikum besucht habe. In der 9. Klasse müssen Schüler in Brandenburg ein Praktikum machen. 14 Tage, es ist nicht viel. Es ist nur ein Mini-Einblick ins Berufsleben, aber es ist ein Lichtblick in der grauen Theorie des Schulalltags. Mein Gast war Praktikumsbetreuer und ich war von dem Gespräch so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich muss ihn einladen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Stefan Kruse am Mikrofon.
Hallo Ria und hallo alle, die zuhören.
Lieber Stefan, du hast den Beruf Biologielaborant gelernt und arbeitest heute am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam. Für mich ist der Name Alfred Wegener sofort verbunden mit Plattentektonik und Kontinentaldrift. Erste Frage von mir, was machst du da genau?
Genau, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Alfred-Wegener-Institut und ich bin in einer Arbeitsgruppe, die sich mit eigentlich der belebten Welt auf den Kontinenten beschäftigt, also sprich den Pflanzen ganz genau. Und ich arbeite in meiner Sektion zu den sogenannten polaren terrestrischen Umweltsystemen. Das heißt, die kälteren Orte auf unserer Erde, besonders Richtung Nordpol, aber immer noch auf den Landmassen, also terrestrisch, also der Übergang von dann, wenn es kälter wird, von Wäldern, die dicht sind, bis offene Wälder, einzelne Bauminseln, dann vielleicht ganz vorgelagerte einzelne Baumindividuen, bis dann die Vielfalt, die biologische Vielfalt der Tundra ganz weit im Norden. Und genau da schaue ich mir an, was können wir beobachten hinsichtlich der aktuellen Veränderung unseres Klimasystems Erde? Also es wird ja heißer auf der Erde und zwar nicht nur im globalen Mittel um 1 bis 2 Grad, sondern das ist ja regional ganz unterschiedlich und besonders die arktischen Gebiete durch die arktische Amplifikation. Die arktische Amplifikation heißt im Endeffekt, wir haben am Nordpol zum Beispiel im Winter besonders viel Eis, also weiße Oberflächen und im Sommer dann schmilzt das ein wenig zurück und löst sich auf und dann haben wir dunkle Meeresoberflächen. Aber wenn wir jetzt diese vielen weißen Oberflächen haben, wird sehr viel Sonnenlicht zurückgestrahlt und dementsprechend wird sozusagen diese kalten Regionen, wenn das Meereis sich zurückzieht im zunehmenden Klimawandel, werden diese nördlichen Bereiche auch viel wärmer erwärmt quasi. Ja. Das ist so einer der Prozesse. Und durch diese arktische Amplifikation, wie gesagt, erwärmen und erhitzen sich eigentlich diese Regionen enorm, auch in den letzten Jahrzehnten schon beobachtbar, um teilweise 5 bis 6 Grad mehr im Jahresmittel. Und wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass diese Pflanzen einfach, die brauchen ja Wärme zum Wachsen und im Norden sind die Bäume einfach limitiert durch sehr kurze Sommer und das verändert sich jetzt einfach. Es wird länger Sommer sein, mehr Wärme kommt ins System, also müssten die Bäume ja einfach besser wachsen sich und die Wälder sich ausbreiten nach Norden. Und ganz konkret, was ich erforsche dann ist in diesem Zusammenspiel, wie wirkt jetzt der Klimawandel, verschiedene Szenarien in Zukunft, sich auf eben die Wanderung der sogenannten Baumgrenze aus. Und da schaue ich mir einmal wirklich an, vor Ort, wie es aussieht, wie die Wälder aussehen und versuche über im Endeffekt verschiedene Variablen, also Messgrößen, die wir aufnehmen und wirklich angucken, versuche ich Hinweise zu finden, wie es sich in der jüngsten Vergangenheit sozusagen ausgewirkt hat, wenn es Klimaschwankungen gab oder Temperaturerwärmung oder Abkühlung. Aber ich gucke mir eben auch mit modernen Techniken wie Satellitenbildern und eben auch Drohnen diese Systeme an. Und das alles führt dazu, dass ich ein individuenbasiertes Vegetationsmodell gebaut habe, in das ich die Variablen reinstecke, um dann besser die Zukunft in dem Sinne vorauszusehen.
Das ist ja total faszinierend und sehr kompliziert. Ich bin Geografielehrer, ich kann dir so ein bisschen folgen, Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn ich, also wenn ich mit Schülern über Vegetationszonen spreche oder über Klimazonen, dann schalten die ab. Kann da wirklich ein Neunklässler bei dir im Praktikum arbeiten und was tun? Was macht man da?
Wir gehen mit vielen Methoden sozusagen ran. Man könnte auch fast sagen, das ist ein Blumenstrauß an Methoden, den wir da haben. Und einer dieser Blumen, die man da rauspicken kann, ist zum Beispiel, dass wir das Wachstum der Bäume uns anschauen. Und zwar nicht, indem wir hingehen und fühlen und gucken, wie schnell wächst jetzt der Baum. Ja. Genau, das ist sozusagen in dem Rahmen vielleicht schwierig, einfach weil wir lange weg sind und auch in den Sommerferien meistens. Das ist vielleicht nicht attraktiv dann, nee, oder vielleicht doch. Genau, und was man dann im Praktikum machen kann, ist halt Baumbohrkerne nehmen. Also wir nehmen einen Bohrer und bohren aber so einen wie einen Stift dicken Dings aus dem Baum heraus bis zum Zentrum. Und dann kann man die Jahresringe ja im Endeffekt anschauen. Okay. Und über die Jahresringe, da verschlüsselt sich jetzt so ein Signal, wie, wenn sie gut wachsen generell, dann haben sie ja mehr Ressourcen vielleicht, mehr Nährstoffe, mehr Sonnenlicht und können halt besser wachsen, machen einen dickeren Jahresring. Mhm. Und wenn sie halt aber zum Beispiel durch Spätfröste in ihrem Wachstum gehindert werden oder der Sommer ist besonders kalt oder sehr nass, wird der Jahresring sehr klein. Und wenn man das von vielen Bäumen anschaut, dieses Signal durch die Zeit, dann kann man das übereinanderlegen und da Informationen gewinnen, zum Beispiel, wie reagieren denn jetzt die Bäume an diesem Ort auf verlängerte Sommerzeit, also sprich, der Frühling kommt früher, weil der Sommer immer länger wird. Und heißt das jetzt, die Bäume wachsen besser, weil sie mehr Zeit hatten? Oder eben nicht? Und das ist nämlich so dieses komplizierte Zusammenspiel. Also
das
es ist nicht, es ist wärmer.
Das kann ein Neunklässler erforschen bei dir?
Das kann, das können in dem Sinne Laien auch sehr leicht erlernen, weil es gibt natürlich verschiedene Ebenen der Komplexität. Also man kann anfangen mit, wir haben die Bohrkerne hier mitgenommen, die sind trocken und dann muss man die Bohrkerne zum Beispiel erst auf eine Schiene kleben, richtig orientiert, dann muss man diesen Bohrkern schleifen, damit man die Jahresringe gut sieht, also wie so eine Schranktür, wo man halt die Jahresringe auch gut zählen kann oder einen Tisch, den man bei sich zu Hause stehen hat, kann man das genauso machen. Und dann digitalisiert man das, sodass man nicht mehr nur rein zählt, sondern wirklich auch mit einem Computerprogramm, was sehr einfach zu bedienen ist und was die SchülerInnen auch bei mir dann leicht erlernen können, kann man dann diese Grafiken erzeugen oder eben die pro Jahr, die Sticke des Jahresrings ableiten. Und das Schöne ist heutzutage eigentlich, erstmal die Menschen, die lernen schon früh mit Medien umzugehen, also sprich mit Computern. Und wenn man jetzt rein ein wenig handwerklich geschickt ist oder das auch im Praktikum sogar einfach mal testen kann, merkt man halt sozusagen, aha, technisch, praktisch muss man arbeiten, aber eigentlich kommt man dann schnell davon weg, wenn man Wissenschaftlerin werden möchte, und geht meistens dann eher an den Computer, wertet dann die Daten aus und kann dann auch mit anderen Computerprogrammen, die häufig, sage ich mal, schon Auswertungspakete liefern, kann man halt diese Daten relativ schnell und gut und auch auf einem Niveau, wie man es dann in wissenschaftlichen Veröffentlichungen auch wirklich liest und sieht, dann erzeugen. Und das kann man auch in einem zweiwöchigen Praktikum mit einer kleinen Anzahl von Proben auch komplett selbst durchleben, sage ich mal.
Es ist natürlich sehr interessant, wenn ich jetzt Vorbehalte gegenüber Wissenschaft mal so ein bisschen ins Kalkül führe, dann sagt man immer, Wissenschaft ist graue Theorie. Aber wenn ich dich höre, dass man da schleifen muss, dass man da sich mit Technik auskennen muss, dass man da verschiedene andere Dinge und dass man da bohren muss, dann hat das ja ganz viel mit Praxis zu tun. Dann ist die Wissenschaft ja eine Kombination aus Theorie und Praxis. Man sagt natürlich, grau ist alle Theorie und die Praxis macht glücklich. Wie siehst du das?
Grundsätzlich würde ich erstmal antworten, man kann sich jetzt von verschiedenen Wegen sozusagen nähern. Einmal, dass man halt wirklich sich hinsetzt und überlegt, wie kann es sein? Und sozusagen damit auch ein Verständnis eines Systems quasi schafft. Oder man kann sich der rein praktischen oder von der rein praktischen Seite nähern und die einzelnen Fakten zusammenbauen, indem man sich vorwärts arbeitet. Und beide Wege zusammen im Zusammenspiel von verschiedenen Personen dann führt zu einem guten Ziel, weil man das theoretische Wissen dann ja auch mit praktischen Anwendungen dann auch wirklich überprüfen und bestätigen kann, dass es wirklich so ist. Und das ist natürlich super. Und ich würde sagen, es liegt ein bisschen an der an der Person selbst. Wenn jemand mehr die Praktikerin ist, ich glaube, dann kann man trotzdem Wissenschaftlerin werden. Das ist jetzt kein Ausschluss, weil man, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, halt einen höheren wirklichen praktischen Teil hat und wirklich rausgeht, selbst Daten aufnehmen muss, und die dann zusammenfasst. Und diese Spannweite, sage ich mal, die hat halt einfach sehr viele Facetten. Also da, und da passt, sage ich mal, jede Person rein, sofern man dann halt, sage ich mal, Spaß an der Sache auch ein bisschen mitbringt. Man beobachtet etwas und findet das besonders spannend, faszinierend und möchte halt vielleicht auch mehr lernen. Und dann geht man tiefer in die Materie hinein und sagt so, wie kann ich das denn besser erforschen? Und dann gibt es vielleicht auch bestimmte Wege, die entweder mehr über die Theorie führen zu dem Ziel, oder es gibt Wege, die eher über das reine Praktische führen, aber auch zum gleichen Ziel führen. Und ich glaube, da kann man halt sich selbst ganz gut wiederfinden, je nachdem, was für ein Typ man ist.
Genau. Ich habe ja vor über 30 Jahren meinen Doktor gemacht in der Pädagogik. Und das war auch eine Art Theoriearbeit. Also ich habe viele Sachen theoretisch zusammengetragen, habe während dieser Zeit ganz viel gelernt, weil ich mich auch mit Psychologie beschäftigt habe, was ich vorher während des Studiums nur ansatzweise kannte. Habe dann aber gemerkt, ich bin mehr Praktikerin. Ich will zurück an die Schule und ich will das, was ich da noch erfahren habe, wieder anwenden. Als ich dann die Möglichkeit hatte, aus diesem System Schule herauszugucken, also über den Tellerrand zu schauen, habe ich festgestellt, was man aus der Wirtschaft heraus lernen kann, was man übernehmen kann und welche Synergieeffekte es ergibt und das dann zurück auf das eigene System nutzen kann. Wie siehst du das, wenn du an deine eigene Biografie denkst? Denn ich habe ja bereits gesagt, du bist Biologielaborant geworden nach der Schule und bist jetzt Wissenschaftler. Wie funktioniert das und wie ist dieser Weg für dich gewesen?
Mein Weg hat eigentlich vielleicht genauso als Jugendlicher begonnen, der eher viel praktisch tätig sein wollte. Und ich habe zum Beispiel in meinen frühen Praktika während der Schulzeit, habe ich einmal als Maurer gearbeitet, einmal im Einzelhandel und dann nochmal sozusagen in einem anderen Bereich, sozusagen als IT-Systemelektroniker. Einfach, weil ich vom Hause aus eher durch einen Vater, der Metaller ist, und eine Mama, die quasi auch im Büro eher tätig war als Krankenschwester und dann eher im Bürodienst. Und auch viele meiner Familie und Bekannten, die eher handwerklich gearbeitet haben, hatte ich gar nicht sozusagen dieses große Ganze schon gesehen, was es noch gibt. Ich habe aber trotz dessen bei den Praktikas festgestellt, so ja, das ist super, ich bin eigentlich auch ein bisschen Praktiker. Ich habe so ein Faible dafür, mit Elektronik zu arbeiten und Technik und aber auch Computer und anderen Dingen, und habe aber noch nicht gesehen, das ist genau das, was ich machen will, und habe deswegen auch mein Abitur gemacht, weil ich auch sozusagen die Noten hatte. Habe dann diesen ersten, sag ich mal, Bruch im Leben gehabt, nachdem ich noch meinen Wehrersatzdienst geleistet habe im Krankenhaus. Kam bei mir ja dann einfach auf den Tisch, dass ich mich bewerben musste und eben auch eine entweder Ausbildung oder was anderes suchen sollte und musste und wollte. Und ich bin halt den Weg auch über das damals das BITZ, das Berufsinformationszentrum, ja, gegangen, und hatte dort auch einen Gesprächstermin. Und da kam irgendwie heraus, ja, Herr Stefan Kruse, für Sie scheint am besten irgendwie ein Beruf als Laborant zu passen. Also Milchlaborant, Biologielaborant, Chemielaborant oder andere Bereiche, weil ich schon ein naturwissenschaftliches Interesse hatte. Und habe dann eben eine Ausbildung als Biologielaborant bekommen, die in Norddeutschland war, an einem Forschungszentrum. Dort habe ich halt gemerkt, einmal, ja, das macht super Spaß. Also ich mag im Labor sehr gerne arbeiten, habe aber während dieser Arbeit dann auch in dem Forschungszentrum immer ein halbes Jahr schon als Biologielaborant in Ausbildung in verschiedensten Abteilungen gearbeitet. Okay. Und zwar dort besonders mit Doktoranden, also die dann quasi ihre Doktorarbeit machen. Und die haben dann natürlich gerne diese Biologielaboranten betreut, weil die auch die Laborarbeiten mitmachen. Und darüber bin ich viel ins Gespräch gekommen. Und die meinten, ja, Stefan, warum studierst du eigentlich nicht? Also, ne, du hättest das Zeug dazu, war deren Meinung. Das habe ich dann so ein bisschen verinnerlicht und habe dann meine Ausbildung auch ein halbes Jahr früher beendet, also positiv vorgezogen, die Abschlussarbeit, um dann im Herbst anfangen zu können zu studieren, und bin dann einfach sozusagen nach Potsdam gekommen, in eine eher kleinere Stadt. Das war mir noch ein bisschen wichtig, nicht in eine zu große Stadt zu gehen fürs Studium. Und dann hat alles ein wenig immer Stück für Stück aufeinander aufgebaut, ohne dass ich so vorweg festgelegt habe, ich möchte genau da hinkommen, wenn ich 30 oder 40 bin oder in Zukunft, ohne jetzt da eine Zahl zu nennen. Und wenn man jetzt das rückwärts betrachtet, jetzt bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter als sogenannter Postdoc, also ich habe meine Doktorarbeit gemacht, komme aus diesem Praktischen und ich näher mich immer mehr dem, sag ich mal, nicht Theoretischen an, aber ich mache viele praktische Dinge, aber mir macht es auch viel Spaß zu lehren, also auch zum einen PraktikantInnen zu betreuen, aber halt auch an der Hochschule wirklich zu lehren oder bei Veranstaltungen im Endeffekt Menschen das näher zu bringen, was ich mache, aber nicht nur was ich mache, sondern auch warum ich es mache. Und genau, deswegen bin ich auch für dieses Gespräch irgendwie sehr dankbar, weil du ja gleich gezeigt hast, ja, super, es passt rein in diesen Podcast. Von mir aus betrachtet mein Leben zwar auch als interessant wahrnehme, aber vielleicht nicht sozusagen diesen Blick von außen habe, dass es auch, wenn ich darüber rede, vielleicht vielen Menschen irgendwie hilft, zu sehen, was man machen kann und wie man seinen Lebensweg gestalten kann. Vielleicht auch ohne von vornherein zu wissen, ja, ich gehe zur Hochschule oder andersrum.
Für mich ist es so wichtig, weil ich merke, dass Kinder und Jugendliche in der 8., 9. Klasse sehr versteift sind auf eine Richtung. Wir machen das Abitur und gehen dann zum Studium. Wenn ich sie dann in der 12. Klasse wiedersehe, sagen sie, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich mache jetzt erstmal ein halbes Jahr Pause und gehe ins Ausland oder melde mich für ein Studium, einfach damit ich einen Studienplatz habe. Aber ob das das Studium ist, weiß ich nicht. Und nach einem halben oder Jahr lösen das Studium auf oder beenden oder brechen das Studium ab und gehen dann in eine völlig andere Richtung und hängen viele, viele Jahre eigentlich in der Luft. Wenn man aber so herangeht wie du, ich mache etwas Praktisches, wo ich weiß, dass es grundsätzlich Spaß macht und daraus heraus entwickelt sich etwas. Gleichzeitig entscheide ich jetzt noch nicht, wohin es gehen soll, sondern ich öffne mir einfach Wege, indem ich diese Tür aufmache. Da sind, glaube ich, Praktikas ungeheuer wichtig. Sag mal, wie empfindest du das, wenn du jetzt diese 9-Klässler oder 10-Klässler vor dir hast? Entwickeln die sich in diesen 14 Tagen? Reicht das aus? Oder müsste eigentlich noch viel mehr dabei sein?
Die SchülerInnen, die ich bislang betreut habe, aber eben auch junge Wissenschaftlerinnen, also Menschen, die gerade studieren und auch Pflichtpraktika bei mir machen, ich sehe immer ein ähnliches Muster im Endeffekt. Bei vielen ist es so, dass sie am Anfang erstmal ankommen, vielleicht auch noch nicht so sicher sind, weil sie auch gar nicht so richtig wissen, was sie konkret erwartet und wie der Arbeitsalltag quasi für sie aussieht. Besonders dann jetzt bei den eher jüngeren Menschen beobachte ich, dass sie noch ein bisschen mehr mitgenommen werden müssen. Also hinsichtlich dessen, dass man auf sie zugeht und sie noch ein bisschen mehr anleitet. Dieser Erstkontakt und dieser Start in dieses Praktikum dann sehr schnell ab, dass die Personen dann auch selbstständiger werden. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich während eines Praktikums auch immer versuche, ein auf die Zeit zugestecktes Projekt quasi für die Person und in Absprache mit der Person erstelle, sodass man am Anfang auch genau weiß, okay, was hat man zu erwarten, wo geht's hin und dass man auch so ein paar Meilensteine hat, wo man weiß, okay, nach 3 Tagen Praxis kommt dann erstmal irgendwie nochmal 2 Tage irgendwie theoretische Arbeit und dann kommt nochmal ein kleiner Vortrag und dann kommt nochmal dies und vielleicht ein Abschlussgespräch. Ich gehe mal sehr offen ran an die Praktika. Also ich weiß ja nicht, wie es wirklich ist aus vielleicht einem Zoom-Call, wo man mit der Person einmal gesprochen hat oder vielleicht sogar nur ein Telefonat, weiß man ja dann gar nicht, wie die Person wirklich auch mitmacht und wie sie mit der Arbeitsgruppe auch kommuniziert, weil wir auch sehr international sind. Wir haben nur englischsprachige Personen hier, wenige deutschsprachige. All das entwickelt sich dann und ich finde, dass alle immer reifer rausgehen, selbst wenn das Praktikum kurz ist aus der Zeit. Ich meine damit, dass sie nach diesem Praktikum in der Regel immer glücklich sind und zufrieden damit sind, auch ein bisschen Freiheit gehabt zu haben, in dem, wie sie ihren Tag gestalten, also die Selbstständigkeit auch erfahren und erlernen konnten. Sozusagen, das war immer eins der großen Feedbacks aus vielen quasi Gesprächen am Ende. Auch, dass man ein eigenes Projekt hatte, dass das auch wichtig war. Ich glaube, ich finde auch immer wichtig für die Eigenmotivation, dass man auch gerne hingeht zu einem Praktikum und weiß, okay, daher geht's hin und das habe ich am Ende geschafft. Und das Dritte ist eigentlich, das, was die Person bei mir machen, ist nicht ein Praktikum zur Beschäftigung der Person, sondern die Personen werden eingebunden in die aktuell laufenden Prozesse. Die werden direkt genutzt für die weitere wissenschaftliche Arbeit. Ein kleines Zahnrad ist auch wichtig im großen Getriebe halt. Aber auf der anderen Seite, das kann auch ein bisschen Ängste auslösen, weil man ja vielleicht etwas nicht falsch machen möchte, weil das ja dann für die Wissenschaft genutzt wird. Und ich glaube, das ist aber auch gut, das zu lernen und dann auch während des Praktikums zu erfahren, dass man darf gerne scheitern. So ganz dramatisch gesprochen. Man darf gerne mal was falsch machen, weil das passiert jedem und jeder Person. Und dann muss man einfach nur ganz klar kommunizieren. So ist es gewesen. Es ist schiefgelaufen. Okay, wir versuchen jetzt eine Lösung zu finden. Und in der Regel, man kann etwas nicht so falsch machen, dass quasi die ganze Forschung zum Beispiel nicht mehr klappt. Und dementsprechend finde ich, dass mir Praktika auch helfen. Also es ist gar nicht mal für die Person vielleicht ganz besonders spannend und toll, sondern es bringt mir ja auch sehr viel, einmal mit verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten, auch zu hören, was sind deren Wünsche, was brauchen die Personen, um dieses Praktikum zum Beispiel gut abzuschließen. Also ich erlerne dann ja auch, wie kann ich am besten verschiedene Personen auch von außen begleiten in ihrem Weg. Also gar nicht mal steuern, sondern wirklich begleiten, um halt sie einen Schritt weiterzubringen. Und das ist mir, glaube ich, meine Wirkungsweise als Praktikant, Betreuer oder halt generell im Umgang mit vielen Menschen eher wichtig, ihnen halt diese Option zu geben und sie zu begleiten, dass man am Ende irgendwie positiver rausgeht aus der Sache und was gelernt hat.
Das war auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich sofort fasziniert war, weil du als Wissenschaftler in deiner kurzen, sag mal, pädagogischen Arbeit mit den Praktikanten genau das widerspiegelt, was für mich in den letzten Jahren unwahrscheinlich bedeutsam geworden ist, nämlich erstens, dass man eine andere Fehlerkultur hat. Fehler kann man zulassen, scheitern ist wichtig. Zweitens, dass man von den Kindern lernt. Ich merke manchmal, dass eine einzelne Frage eines Kindes, die völlig ad hoc aus einer Situation herauskommt, in mir ein Denkprozess einsetzt, wo ich dann sage, das hast du ja noch gar nicht bedacht. Mensch, das ist eine gute Idee. Hier kannst du mal weiterdenken. Und das ist wahrscheinlich in dem wissenschaftlichen Bereich ganz genauso, weil diese kindliche Neugier ja völlig andere Gedankenstrukturen beinhaltet, als wir Wissenschaftler dann sozusagen im logisch strukturierten Einvernehmen mit den wissenschaftlichen Theorien denken. Und das Dritte natürlich, diese Wertschätzung der Schüler kann genauso wichtige Dinge entdecken und wichtige Arbeit machen, die für mich dann so ausschlaggebend wird, dass ich eben meine Arbeit vervollständigen kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gleiche empfunden wie du nach dem Praktikum. Die Schüler oder auch der Schüler, den du betreut hast, der ist gewachsen in seiner Autorität, aber auch in seiner Größe, in seiner Ausstrahlung, erwachsener geworden. Welche drei Tipps würdest du Schülern, die ins Praktikum gehen, aber auch Menschen, die Praktikanten betreuen, mit auf den Weg geben, damit es gut funktioniert?
Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, ganz am Anfang auch offen zu kommunizieren. Also sprich, ein Praktikant, eine Praktikantin, die gerne in einer Richtung etwas lernen oder ein Praktikum eben machen möchten, sollte am besten direkt auf die Person zugehen. Versuchen sozusagen diesen Erstkontakt zu schließen und zu sagen, hallo, ich bin XYZ, ich habe Interesse, eben ein Praktikum zu machen und dabei einfach auch sozusagen so zu sein, wie man ist. Also wenn man eher verschlossen ist, dann ist man eher verschlossen, weil das zeigt auch so ein bisschen natürlich das Eigeninteresse und ich glaube, das ist auch wichtig, die Person zu sehen. Also sprich, sich vorher vielleicht mal ein Bild anzugucken im Internet oder auch direkt hinzugehen. Das ist manchmal ja nicht so einfach, aber da gibt's ja Möglichkeiten. Auf der anderen Seite, also die Personen, die dann auf der anderen Seite sitzen und am Telefon oder am Zoom-Call oder in Person einer jungen Person gegenüberstehen, zu verstehen auch, dass dieser erste Schritt, überhaupt jemanden ganz Fremden zu kontaktieren, nicht für alle eine natürliche und schöne Erfahrung ist, sage ich mal, sondern erstmal schwierig ist und dementsprechend auch mit Geduld dem zu begegnen, wenn vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit gebraucht wird, etwas zu formulieren und dann aber auch einfach offen zu sein und selbst bei einem Erstkontakt, der erstmal vielleicht so ein bisschen ruppig ist, auch zu sagen, okay, ich meine, das war jetzt der Kontakt. Das sieht bestimmt ganz anders aus, wenn man dann mit den anderen ArbeitskollegInnen vielleicht arbeitet, weil man mit dem Chef das Erstgespräch hatte. Ich glaube, das Zweite ist einfach, schon so ein bisschen sich mit der Arbeitsstätte zu beschäftigen, also wo geht's hin, aber vielleicht auch gar nicht zu tief, weil irgendwie ist es ja auch nett, sozusagen während des Praktikums rumgeführt zu werden und einfach zu wissen, was machen die anderen. Ich glaube aber, man sollte schon grundsätzlich sich vorher beschäftigen damit, wie es aussieht, was man macht und den praktischen Tätigkeiten vielleicht auch erfragen, weil es kann ja auch sein, dass es gar nicht einpasst. Also wenn es einem zum Beispiel gar nicht etwas liegt, dann ein Praktikum zu machen, um dann zu testen, ob es einem wirklich nicht liegt, wäre ja irgendwie der falsche Ansatz, sondern das wäre eher andersrum, dass man sagt so, ich habe etwas bisher noch nicht gemacht, ich probiere es mal aus, vielleicht ist das was für mich und ich möchte kennenlernen, wie das Tagesgeschäft ist, um zu gucken, ob ich das insgesamt gut finde. Und vielleicht hilft es, sich mal mit den SchülerInnen, die schon ein Praktikum gemacht haben, auszutauschen. Einfach mal rumzufragen an der Schule. Da hat man ja manchmal Kontakte oder irgendwie andere Möglichkeiten des Austausches zu sagen, so, warte mal, ich will gern bei der Firma ein Praktikum machen. Hat da nicht schon mal jemand eins gemacht? Und kann nicht die Person mir grob sagen, okay, war es toll, schlecht oder worauf sollte ich achten, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Praktikum machen? Genau, auf der anderen Seite würde ich auch sagen, ausprobieren. Also vielleicht auch mal aus seinem dem, was man kennt, herauszugehen, weil man dann aber auch auf der einen Seite sieht, okay, was ist eigentlich wirklich möglich, weil man lernt manchmal mehr fürs ganze Leben. Und das, selbst wenn es nur 2 Wochen sind, ist das halt schon wirklich viel. Nur so als eine kleine Anekdote. Ich habe ja dieses Praktikum als Maurer gemacht. Das war 2 Wochen. Sehr früh aufstehen, sehr viel körperliche Arbeit, am Gerüst bei Wind und Wetter irgendwie. Naja, Stoß- und Lagerfugen quasi rausholen, Gerüst fegen und dann wieder neu verfugen. Das haben aber alle anderen mit mir gemacht. Also es war keine Praktikantentätigkeit, sondern das war das Tagesgeschäft. Und ich meine, bis heute kann ich jetzt hier diese einfachen praktischen Tätigkeiten im Garten oder Haushalt auch machen, weil ich da eben verschiedenste handwerklichen Techniken gelernt habe, mit einer Kelle umzugehen und so weiter. Also es sind manchmal Dinge, die man sonst nicht wüsste oder könnte nur aus einem kurzen Praktikum. Und ich glaube, das ist halt auch super, da eben offen ranzugehen und einfach mitzumachen und zu wissen, okay, nach 2 Wochen geht's erstmal zurück in die Schule. Dann kann ich verarbeiten, was ich alles gelernt und gesehen habe. Und dementsprechend ist es halt auch ein sehr kurzer Abschnitt. Ich glaube, auf der Ebene von 8. und 9. Klasse finde ich, glaube ich, 2 Wochen gut. Das ist so ein Kompromiss zwischen, es ist nicht zu lang, wenn es einem auch zum Beispiel nicht gefällt oder auch für den Betrieb ist es ja auch manchmal mehr, manchmal weniger aufwendig, eine Person sozusagen auch nicht nur zu beschäftigen, sondern auch mitzunehmen. Es kann natürlich dann auch sein, wenn man länger da ist, dass manche Prozesse auch leichter eingelernt werden können und dann auch kompliziertere Praktikas notwendig, möglich gemacht werden. Deswegen würde ich das eher so ein bisschen optional machen. Also vielleicht gibt es ja sowas wie ein Praktikum, was 2 Wochen ist, das muss jeder machen, aber vielleicht kann man das aufweiten und sagen, okay, in manchen Berufsfeldern, manche Praktika müssen halt mindestens 3 oder 4 Wochen lang sein, dass man dann einfach die Möglichkeit hat, als Schülerin auch zu sagen, ich möchte das unbedingt machen, ich möchte da reinschnuppern und dass dann von der Schule einfach gesagt wird, ja, super, mach das, weil sonst hat man ja genau keine Möglichkeit, da reinzuschnuppern. Genau, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um das auch noch zu unterstützen, so noch breitere Praktika zu ermöglichen.
Die Idee, die du gerade genannt hast, die finde ich sehr interessant. August Bebel hat mal gesagt, um schwimmen zu lernen, muss ich ins Wasser gehen, sonst lerne ich nichts. Es steckt natürlich ganz viel Wahrheit drin. Und von mir vielleicht noch ein Tipp für alle, gerade Personalleiter, wenn es um Bewerbungen geht, auch um Studium, und ist zum Beispiel ein Numerus Clausus angesagt oder es sind bestimmte Ausschlusskriterien angesagt, sind Beurteilungen aus Praktika hochinteressant, weil sie machen den Unterschied. Viele Schüler haben gleiche Noten oder einen gleichen Notendurchschnitt, aber sie haben unterschiedliche praktische Erfahrungen. Und genau die praktischen Erfahrungen sind dann, warum im Endeffekt jemand genommen wird. Deshalb ist es ungeheuer wichtig, sich mit dem Praktikum gut auseinanderzusetzen, sich gut vorzubereiten, sich auch gut mit dem Praktikumsbetreuer auszutauschen. Dazu würde ich jetzt ganz gerne mich ganz herzlich erstmal für diese Informationen bedanken. Du bist auch Wissenschaftler und du hast am Anfang, und da schlagen wir jetzt den Bogen, am Anfang viel erzählt, wozu du forschst und auch welche Ausmaße die Klimaerwärmung aus deiner Perspektive schon zeigt. Und da möchte ich ganz gerne unser Gespräch damit beenden und uns fragen, wie ist das mit der Theorie und Praxis? Was kommt auf uns zu und was bedeutet das für uns, was du jetzt theoretisch erforschst?
Wir können jetzt schon beobachten, dass natürlich eine Erhitzung, besonders in diesen nördlichen Breiten, dazu führt, dass sich die Vegetation, also Bäume, aber auch andere Pflanzen, auch in der Tundra, direkt reagieren und anders wachsen. Man hat aber natürlich einmal nicht nur, dass es wächst besser im Kopf, sondern eben auch, dass es trockener wird, weil der Sommer ist ja länger und der Niederschlag fällt vielleicht anders. Das heißt, es führt auch zu mehr Dürre, es führt zu vermehrt Feuern, die auch zum Teil früher im Jahr starten und auch länger sozusagen die Menschen heimsuchen, besonders eben die Menschen, die in diesen Regionen wohnen, wo eben diese starken Änderungen passieren, also in den nördlicheren Breiten, in Eurasien, in Sibirien quasi, aber auch eben in Nordamerika. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf ganz andere Ebenen. Also kann der Wald jetzt Schritt halten und sich ausdehnen und vielleicht immer noch gleich viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre rausziehen und festlegen im Mittel, dann haben wir sozusagen zumindest von dem Wald da oben einen Status quo zu erfahren. Es könnte aber auch sein, dass die Wälder mehr aufnehmen an Kohlenstoff und festlegen und im Boden vielleicht speichern können. Dann haben wir vielleicht so eine dämpfende Wirkung von diesen Wäldern für uns sozusagen zu erfahren. Das heißt, vielleicht die Auswirkungen des Klimawandels werden nicht so stark werden. Auf der anderen Seite hat man dann aber auch Dinge wie, was passiert denn aber jetzt, wenn die Wälder weiter sich nach Norden ausdehnen, wenn jetzt mehr Kohlenstoff festgelegt wird? Das kann gut sein. Oder es führt natürlich dazu, dass dann die Tundra-Flächen kleiner werden. Also die Flächen, wo ganz hochspezifisch angepasste Pflanzen und Tierarten leben an kalte Klima, die werden an den Rand ihrer Existenz gedrängt, weil nach Norden kommt dann ja nur noch der Arktische Ozean. Das heißt, ihnen wird die Fläche weggenommen und das hat aber zum einen direkt für die Pflanzen und Tiere Konsequenzen, wenn deren Gebiete schrumpfen bis zur Nichtexistenz. Aber auf der anderen Seite auch die Menschen, die in diesen hohen Breiten leben, die haben ja teilweise Lebensweisen, die mit Tundren Gebieten verbunden sind, wie die Rentierhaltung und andere Bereiche. Und wenn sich das alles ändert, dann hat das Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen. Einmal für die Menschen, die dort leben, kulturell, wie aber auch können sie überhaupt noch da leben in einer Landschaft, die viel stärker brennt und ständig quasi zu der lebensbedrohlichen Situation, nicht nur durch das Feuer, sondern eben auch durch die Schadstoffe, die bei Feuern in die Luft kommen. Wir merken das teilweise hierzulande in den Dürrephasen und dann daraufhin die Feuer, die wir auch in Potsdam und Berlin-Umfeld zum Beispiel in den letzten Jahren seit 2018 kennen, dass ein kleines Feuer im Vergleich zu diesen Riesenfeuern, die im Norden herrschen, hat schon massiv Auswirkungen eben auf, wie gut es uns geht und wie sicher wir uns fühlen, wo wir gerade leben. Und wenn man sich das denn vor Augen führt, was eben andere Menschen jedes Jahr erfahren mit Riesenbränden, die teilweise nicht mehr löschbar sind, dann ist es natürlich eine unsichere Lage für uns Menschen in dieser Welt. Ich kann es nicht genau abschätzen. Ich versuche ja, diese kleinen, aber wichtigen Dynamiken besser zu erfassen. Also wie schnell wandert die Baumgrenze? Schafft sie es, Schritt zu halten oder fällt sie zurück? Wie wirkt sich das auf die Wälder generell des Nordens aus? Also werden sie dichter? Werden sie mehr geplagt durch Störungen wie irgendwelche Borkenkäfer oder andere biologischen Störungen? Oder was ist mit Feuern? Und wie hat das dann wiederum ein Zusammenspiel mit dem im Boden gespeicherten Kohlenstoff, auch in tiefen Permafrost-Auflagen quasi, also Alpenkohlenstoff? Weil das natürlich auch eine Relevanz hat, wenn der jetzt freigelegt wird und auch sozusagen an die Oberfläche, also kommt, in dem Sinne, dass er mobilisiert wird aus gefrorenen Böden, die jetzt dann nicht mehr gefroren sind, dann hat das natürlich auch noch einen zusätzlichen verstärkenden Effekt auf die Erhitzung, die aktuell auch schon stattfindet. Also ich erforsche eigentlich Bereiche, die sind, ich finde, zentral wichtig. Also die machen mir jetzt, sage ich mal, auch Sorge und deswegen möchte ich es besser verstehen, damit ich vielleicht diese Sorge selbst mir selbst mildern kann. Auf der anderen Seite sind es auch sehr große Fragestellungen, die ich nicht alleine auch natürlich erforsche, sondern eben mit vielen anderen Menschen zusammen und auch weltweit forschen viele Menschen daran, um auch besser abzuschätzen, wo kann man wie leben, wie kann man mit bestimmten Maßnahmen auch diese Effekte, die wir erwarten werden, wie kann man die auch abmildern oder wo muss man bestimmte Maßnahmen in die Hand nehmen, um jetzt diese Auswirkungen einfach so abzumildern, dass das Leben noch lebenswert ist in manchen Bereichen. Und ich finde deswegen, für mich persönlich erfüllt mich auch diese Arbeit. Nicht nur, dass ich praktisch arbeiten kann, aber eben auch, dass ich Wissen schaffe und dass ich auch mit diesem Wissen dahin auch Informationen liefere, wie man noch in dieser Welt leben kann und wie schnell wir etwas Auswirkungen zu erfahren haben, um sich darauf einzustellen.
Lieber Stefan, bin sehr beeindruckt, auch gerade von deinen letzten Worten. Sie sind ja nicht so, dass man jetzt auf die Tränendrüse drückt, sondern sie sind sehr bedacht gewählt. Für mich sind einige Worte unwahrscheinlich wichtig gewesen. Einmal diese ungeheure innere Dynamik, die die Natur aufweist, die wir erst nach und nach, obwohl wir schon so viel wissen, erst nach und nach erfassen können. Und wenn wir an einem kleinen Strang anfassen oder ziehen, verändert sich rundherum alles. Und das sehen wir noch gar nicht. Also unser System, in dem wir ja als ein bewusstes Wesen agieren, sehr fragil und sehr sensibel ist. Das Letzte, wo ich das Gefühl hatte, dass du mir sehr aus dem Herzen sprichst, dieses, wir müssen alles daran tun, dass das Leben lebenswert ist und dass es lebenswert bleibt für uns alle. Im Kleinen hast du das oder tust du das jeden Tag. Du tust das auch mit den Praktikanten. Du hast das jetzt auch mit mir gemacht. Und ich hoffe, dass viele Leute unseren Podcast hören, weil er ist sowohl aus dieser Praktikums- oder Praktika- und Theorie-Sicht sehr interessant, aber auch aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die du schon gezogen hast. Und ein ganz wichtiger Mann hat dazu auch einen wunderbaren Satz getan. Und zwar ist das Lao Tse: Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich. Stefan, ich habe ganz viel verstanden und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich hoffe, dass das meinen Zuhörern genauso geht. Und ich sage dir ganz, ganz dolle Danke und auf Wiederhören.
Dankeschön.
Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast@rino-story.com. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.